Ja, von hier aus auch nochmal herzlich willkommen zur Predigt heute. Ihr wisst ja, wir sind im zweiten Petrusbrief. Und wer mitlesen möchte, heute geht es nur um zwei Verse. Abgedrückt. Alles klar. Es geht heute nur um zwei Verse. In 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Ich werde sie aber erst später lesen. Von Jürgen haben wir letztes Mal so eine Einführung in diesen zweiten Petrusbrief bekommen. Wir haben gehört, dass dieser Brief an dieselben Gemeinden gegangen ist, die er auch in seinem ersten Petrusbrief angeschrieben hat. Und in diesem ersten Petrusbrief, da versucht er, diese Gemeinde ein bisschen auf die Situation, in der sie stecken, ein bisschen anzusprechen. Dass sie Gefahren haben, ganz einfach, durch Verfolgung und Not und Leid. Vielleicht Hunger, weil man sie ausschließt. Ihre Gemeinschaft unterbindet. Vielleicht sie mit Leben, das Leben bedroht, mit dem Tod oder mit Folter oder mit Gefängnis. Und er will sie aufrüsten, stärken in diesem ersten Petrusbrief, in dem er ihnen klar macht, ja, es ist so. Ihr steht in der Not. Und diese Not ist sogar von Gott gewollt. Ihr müsst sie aushalten. Aber das ist nicht das Einzige, sondern er zeigt ihnen auch, wo es drauf ankommt. Nämlich, dass sie über ihren eigenen Horizont hinausschauen können und die Verheißungen, die ihnen bevorstehen, weil sie Leid haben, damit sie die erkennen. Und dieser zweite Petrusbrief, das ist jetzt die Fortsetzung. Ist die Fortsetzung und ja, das ist sozusagen der Fortbildungslehrgang, den er ihnen hier zukommen lässt. In dem ersten Petrusbrief haben wir gehört, dass sie in der Verfolgung standen. Dass es den Menschen dort nicht gut ging. Wir sehen so ein bisschen die Parallelen in der Welt, jetzt auch heute noch. Denn die Welt hat sich nicht verändert, das haben wir schon mal gesagt. Es gibt immer noch Not in der Welt. So anders sind die Zeiten nicht geworden. Die Not ist ein bisschen anders, das stimmt. Aber wenn wir jetzt auf die Situation vom Nick schauen, Nick hat Not. Es geht ihm nicht gut. René und Melli geht es nicht gut über die Situation, der ganzen Familie nicht. Und so hat jeder sein Päcklein zu tragen. Und wenn wir dann über den Tellerrand hinaus in die Welt schauen, dann ist das noch viel, viel schlimmer. Und da ist Corona, was uns jetzt betrifft, ja, es betrifft uns, aber es ist noch eine kleine Not, wenn wir in andere Länder schauen, wo es keine Impfung gibt, keine Versorgung. Da wird nicht über Betten diskutiert, weil die jetzt wenig geworden sind. Da gibt es gar keine Betten, keine Intensivstationen. Die Menschen in Afrika sind eigentlich verloren, schon seit Jahren, seit Jahrhunderten muss man sagen. Da sterben mehr Menschen an Malaria als an Corona. Das hat uns alles in der Vergangenheit nicht so sehr gekümmert. So ist die Welt. So ist die Welt. Ich hoffe, dass die ersten Verse, die der Jürgen letztes Mal vorgelesen hat und die er uns in der Predigt auch erklärt hat, dass euch das heute zuteil wird. Ich lese es nochmal vor. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Ich hoffe, dass es euch heute Morgen ja so geht, dass ihr diese Wünsche auch habt, die wir hier in dem Petrusbrief am Anfang empfangen. Glaube ergreift einen jeden. Glaube ergreift einen jeden, der mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert wird. Das ist das Erste. Er muss konfrontiert werden mit der Wahrheit und sie ergreift, festhält. Wenn er sie nicht ergreift, dann hat er zwar die Konfrontation, aber es bewirkt nichts. Er muss sie ergreifen. Und dieses Ergreifen, diese Wahrheit, das ist das, wovon Petrus hier schreibt. Diese wertvolle Kostbarkeit. Wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, mit Sicherheit, das Wichtigste, was es auf Erden gibt. Das Wichtigste, was es auf Erden gibt, denn es hat Wirkung in den Himmel hinein. Und es hat leider auch Wirkung in die Hölle hinein. Deshalb ist es das Wichtigste. Bei allem anderen, was uns auch wichtig ist, aber das ist das Wichtigste. Deshalb schreibt Petrus von der Kostbarkeit. Ihr alle kennt sicher die Geschichte aus der Bibel von diesem Mann, der sehr reich war. Und er erfährt von einer Perle, die es irgendwo gibt. Und er sagt, diese Perle will ich haben. Und er verkauft all sein Gut und Geld, schmeißt es weg, sammelt es, um diese Perle zu erreichen. So ist es mit dem Glauben. So wertvoll muss uns der Glaube werden. Wie eine Perle, von der wir hören und die wir unter allen Umständen haben wollen. Der zweite Petrusbrief, da beginnt Petrus die Entwicklung von einem Durchführungsplan, von einem Durchführungsprogramm. Es ist sozusagen, wie ich schon angedeutet habe, ein Fortbildungslehrgang in Sachen Glauben, in Sachen Erkenntnis. Die Grundlagen, die haben diese Gemeinden schon verinnerlicht. Sie wissen, dass sie gerettet sind, wenn sie an Christus glauben. In der Verfolgung wissen sie, ja, wir haben die Rettung schon in uns. Es geht ihnen aber trotzdem nicht gut. Und nun kommt Petrus und sagt ihnen zu, ihr müsst euch schulen, ihr müsst euch fortbilden. Damit der Erfolg, der in euch schon angefangen hat im Glaubensleben, damit ihr den noch vervollkommnet, damit der Glauben mehr wird, damit die Erkenntnis des Glaubens mehr wird. Und das trotz eurer Anfechtung. Trotz eurer Anfechtung müsst ihr diesen Weg weiter vorangehen. Gebt nicht auf. Wir wissen, dass dieser Aufruf natürlich an die Gemeinden in Kleinasien geht. Und diese Gemeinden, die existieren heute nicht mehr. Aber dieser Brief ist für uns. Der gilt uns heute. So wie er immer Bestand hatte in der Vergangenheit und er wird auch in der Zukunft Bestand haben. Daraus lernen wir. Aus dieser Situation zu den Gemeinden oder in den Gemeinden in Kleinasien können wir Lehre ziehen. Deshalb ist es aufgeschrieben. Und deshalb hat es die ganze Zeit überstanden, damit wir es heute erfahren und auch in der Zukunft erfahren werden. Deshalb ist der Brief, auch dieser zweite Petrusbrief, besonders wichtig für uns. Petrus schreibt im ersten Brief, zu dieser Gemeinde oder diesen Gemeinden, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Schon da betont er diese Kostbarkeit. Und er wiederholt sie im zweiten Petrusbrief gleich in den ersten Versen. Den kostbaren Glauben, den gleichen Glauben, den er hat, den die Apostel haben, den alle christlichen Gemeinden haben, davon wusste Petrus, den dürfen auch diese Menschen in Kleinasien haben und den dürfen auch wir haben. Den gleichen Glauben an Jesus Christus. Wir sind sozusagen mit hineingenommen, sie sollen Lernende werden. Und auch wir sollen Lernende sein, wenn es um Glaubensdinge geht. Man darf annehmen, dass Petrus sich sehr bewusst war, dass seine Worte Wirkung erzielen, über den Horizont hinaus. Man darf wirklich annehmen, dass er wusste, auch wenn diese Gemeinden irgendwann mal verschwunden sind oder wenn ihre Aufgabe erfüllt ist, dass auch andere davon profitieren, so wie wir heute auch davon profitieren. Warum? Weil seine Worte Worte des lebendigen Gottes sind. Worte des lebendigen Gottes. Sie kommen nicht aus ihm, sondern Gott hat sie ihm eingegeben. Alles das, was wir lesen, auch in den Briefen, hat Gott geschrieben. Ist euch das bewusst? Das sind nicht seine Worte. Er ist nur derjenige, der sie hat aufschreiben lassen. Die Inspiration hat er bekommen durch den Heiligen Geist, der in ihm wohnt. In 1. Thessalonicher können wir es lesen. Thessalonicher 2,13, da steht: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also auch das, was Petrus in den Briefen schreibt, auch was Paulus geschrieben hat, das sind Worte des lebendigen Gottes. Das muss uns klar sein, dass hier nicht ein Mann sitzt, der seine eigenen Gedanken niederschreibt, sondern das sind Inspirationen, die er durch den Heiligen Geist bekommt. Petrus setzt in seinem ersten und auch im zweiten Brief voraus, dass die Empfänger dieses Briefes Christen sind. Diese Briefe sind nicht für die Welt. Das muss uns klar sein. Sie haben zwar vielleicht Wirkung in der Welt, aber sie sind in erster Linie für die Christen geschrieben und auch für uns.
Wenn wir gegründet sind, dann sind wir auch stark gestärkt, wenn die Stürme des Lebens kommen. Petrus ist sich klar, dass die Christen diese Dinge, die er aufgeschrieben hat, bereits kannten. Sie wussten schon, es ist ihnen alles geschenkt zu einem Leben in Gottesfurcht. Sie wussten bereits, dass sie allen Fleiß aufwenden müssen, um so zu leben, wie Gott es gefällt. Sie wussten auch, dass sie ihre Erwählung und Berufung festmachen sollen. Ja, sie sollen sie bestätigen darin. Und sie wussten auch, dass sie das tun sollen, damit sie letztendlich eingehen können in das ewige Königreich unseres Gottes. Und das sollten wir inzwischen auch wissen, nachdem wir diesen Petrusbrief schon so weit durchgepredigt haben. Petrus will dafür sorgen, ja, sich darum bemühen, oder er will es auch gar nicht vernachlässigen, dass wir Christen uns immer wieder an diese Dinge für alle Zeit erinnern können. Denkt an das, was ich euch eingangs gesagt habe. Es muss in unser Langzeitgedächtnis hinein. Es muss ganz oben stehen, damit wir immer wieder daran denken. Es soll nichts in Vergessenheit geraten. Er warnt uns vor Vergesslichkeit. Und wir sollten immer wieder auch daran denken, die Petrusbriefe und auch alles andere, was in der Schrift steht, ist eingegeben vom Heiligen Geist. Das heißt, Gott selbst will diese Erinnerung für uns. Es ist dem Herrn wichtig. Wir finden im ganzen Alten Testament viele Wiederholungen. bei den Geboten, auch in der Geschichte Israels, bei den wiederkehrenden Festen, bei den sich wiederholenden Passafest zum Beispiel. Immer wieder wurden die Israeliten an das erinnert, was der Herr alles für sie getan hatte. Sie sollten nicht vergessen. Sie sollten Gottes Gebote auch immer wieder vorsagen und weitergeben, darüber reden und nachsinnen. Und das lesen wir in 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Da steht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Warum all diese Aufforderungen Gottes an die Israeliten? Weil wir Menschen einfach furchtbar vergesslich sind. Und wenn ihr euch die orthodoxen Juden anschaut und euch wundert, wieso die so komisch manchmal aussehen, sie haben es tatsächlich getan. Sie haben es sich an die Hand gebunden. Sie haben sich dieses Kästchen mit Gottes Wort auf die Stirn gebunden, wenn sie beten. Das sind äußere Zeichen. Der Herr möchte aber, dass es in deinem Herz feststeht. Deshalb brauchen wir stetig Erinnerung. Nur so lernen wir und vergessen nicht. Und wir sollen durch diese Erinnerungen in der bereits vorhandenen Wahrheit immer fester verwurzelt werden. Wir sollen darin gestärkt werden. Die in uns durch die Wiedergeburt vorhandene Wahrheit, die soll uns groß werden. Und indem sie uns groß wird, werden wir befestigt. Wir werden unerschütterlich, wenn Anfechtung kommt. Und das soll zu deiner Stärke werden. Petrus erinnert uns daran, fest zu bleiben in dieser Wahrheit, die wir erkannt haben. Die ersten Christen standen, wie wir auch, in der Gefahr, dass sie in ihrem Glauben ins Wanken kommen. Es kamen Verführer, es kamen Irrlehrer in die Gemeinden. Sie haben sich Christen genannt, aber sie waren in Wahrheit gar keine Christen. Sie nannten sich Brüder und Schwestern, lebten aber gottlos. Sie lehnten Gottes Gnade ab. 2. Petrus 3, Vers 17, da kommt er drauf, da steht: Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Petrus kennt den Stand der Gläubigen. Er weiß, sie sind gegründet, sie stehen fest. Aber er sieht auch die Gefahr, in der sie stehen und die jederzeit auf sie zukommen kann. Und deshalb erinnert Petrus sie daran und weist auf die Gefahr auch hin. Er erinnert sie an die bekannten Wahrheiten und dass wir als Christen ja göttlichen Anteil an dieser göttlichen Natur haben. Und deshalb sollen wir auch ein heiliges Leben führen. Darin sollen wir fest.
Thomas konnte nur das glauben, was er sieht. Aber selig sind wirklich die, die glauben, was sie nicht sehen. So auch wir. Deshalb, und um diese Menschen auch ein bisschen wieder einzufangen, kehrt Petrus in diesem zweiten Brief ein bisschen auf das Fundament des Glaubens zurück, indem er ihnen vor Augen führt, was sie bereits erreicht haben. Das zeigt er ihnen. Er beschreibt es ihnen. Er führt sie also so ein bisschen zurück auf das Fundament des Glaubens und sagt ihnen: Passt mal auf, ich zeige euch, was ihr schon habt und was nicht mehr verloren gehen kann. Das habt ihr fest in Händen. Und keiner kann es euch entreißen. Auch nicht der Tod. Es kann euch nicht entrissen werden. da will er sie zurückführen, damit sie das erkennen und damit sie dadurch, durch diesen Gedanken, gestärkt werden in ihrem Glauben. Und dieses Erreichte, das zeigt er ihnen auch, das habt ihr nicht selbst vollbracht, sondern es ist euch geschenkt worden ohne euer Zutun. Schaut euch um, wie viele Menschen um euch herum in die Verdammnis gehen und erkennt dann, was ihr bekommen habt, indem ihr gerettet seid. Das möchte er ihnen zeigen und das möchte er auch uns zeigen, was wir schon haben, ohne unser Zutun. Ich habe zu meiner Rettung nichts hinzugetan. Wir können es auch nicht. Kein Mensch kann zu der Rettung, die Jesus Christus für uns erstritten hat, unter schwerster Last erstritten hat, kann etwas aus eigenem Antrieb hinzutun. Es ist bereits alles getan. Das haben wir schon empfangen und das haben auch die Gemeinden in Kleinasien schon empfangen. Das möchte er ihnen zeigen. Und daraus sollen sie und auch sollen wir gestärkt hervorgehen. Die Verse 3 und 4, und das ist ja der Gegenstand der heutigen Predigt, da spricht Petrus von dem, was bereits geleistet worden ist. Und in den Versen 5 und 6 und 7, da wird dann gesagt, ja, wird sogar gefordert, dass man zu dem bereits Erreichten etwas hinzutun kann, aus eigenem Antrieb. Da wird der Fleiß angesprochen, Fleiß im Glauben. Da wird die Tugend angesprochen und aus der Tugend wird dann die Erkenntnis. Und aus der Erkenntnis wird dann die Selbstbeherrschung, nämlich der Sünde zu widerstehen. Und aus der Selbstbeherrschung wird die Standhaftigkeit, nämlich ihr ständig zu widerstehen. Und daraus wird die Gottesfurcht, indem wir Gott fürchten, nicht Angst haben, fürchten, angenehm fürchten. Und daraus wird die Liebe untereinander in den Gemeinden und auch zur Welt. Denn wir sollen ja in der Welt Wirkung erzielen, auch wenn dieser ganze Brief an Christen geschrieben ist. Der hat Außenwirkung, das muss uns klar sein. Und so wie wir auch Außenwirkungen haben sollen. Aber der Brief ist zunächst mal für uns, damit wir gestärkt sind in der Welt und da Wirkung erzielen können. Aber die Verse 5 und 6 und folgende sind Gegenstand der nächsten Predigt. Ich lese aus Petrusbrief, 2. Petrus, die Verse 3 und 4 aus der Schlachterübersetzung im Kapitel 1. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Soweit. In diesen Versen wird uns gesagt, welch hohen Wert das hat, was wir Christen bereits empfangen haben. Durch die göttliche Kraft, schreibt er hier. Jürgen hat es schon erwähnt. Und in Epheser haben wir ja die gleichen Worte ungefähr gehört. Wie kraftvoll Gott auf die Menschen wirken kann und es auch tut. Eine Kostbarkeit, die Petrus ja am Anfang seines Briefes eröffnet. Den gleichen kostbaren Glauben, schreibt er in Vers 1. Den gleichen kostbaren Glauben. Daran müssen wir uns erinnern, angesichts der Welt um uns herum. Nicht die irdische Welt soll in unserem Mittelpunkt stehen. Klar haben wir Sorgen, wenn wir in die Welt schauen. Da geht es nicht gut zu. Das sind immer Probleme. Wir müssen nur mal die Nachrichten hören. Aber das ist nicht unser Mittelpunkt. Wenn das dein Mittelpunkt ist, dann drehst du dich nur um die Welt. Dann hast du nur Sorgen. Stell dir das mal vor. Du hast nur Sorgen. Denn die Welt ist so sorgengefüllt. Und das war sie schon immer. Unser Augenmerk soll eine ganz andere Richtung haben, eine ganz andere Blickrichtung haben. Nämlich konzentriert auf die Gemeinde. Das soll unser Blickwinkel sein. Die Gemeinde soll im Mittelpunkt stehen. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Und er ist das Haupt. Wir sind Teil von Jesus Christus. Teil. Er ist unser Haupt. Wir sind die Glieder. Deshalb muss in erster Linie die Besorge gelten für die Gemeinde. Dass dadurch dann Außenwirkung erzielt wird, dass wir Menschen retten wollen, dass wir nach außen gehen und über uns reden und über unseren Glauben reden, das ist eine zweite Sache. Aber in erster Linie steht uns die Gemeinde als das Wichtigste vor Augen. Wir werden die Welt nicht von ihrem Irrweg abbringen. Das könnt ihr euch abschminken. Wir werden die Welt nicht von ihrem Irrweg, von ihrer Verdammnis abbringen können. Seit dem Sündenfall leben Menschen in einer gottlosen und verderbten Welt. Und das wird auch weiterhin so sein. In der Welt wird, außer in christlichen Gemeinden, an Gott nicht geglaubt. Es ist so. Und das ist Sünde. Das ist Sünde. Denn in Römer 14, 23 steht, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ganz klare Aussage. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Was geschieht schon in der Welt aus Glauben? Die Welt glaubt nicht. Und deshalb geschieht auch nichts aus Glauben. Daher können wir den Zustand, auf diesen Zustand der Welt nur einwirken, wenn wir als Gemeinde uns auf Jesus Christus konzentrieren. Das muss unser erster Blickwinkel sein. Auf Jesus Christus konzentrieren. Und zunächst die Erweckung in der Gemeinde anstreben. Wir müssen erweckt sein. Wir müssen erweckt sein. Unsere Erweckung muss wachsen. Das ist das Ziel der Gemeinde. Denn mit dieser Erweckung in der Gemeinde erzielen wir Außenwirkung. Wie können wir erwarten, dass Menschen, die in der Welt verankert sind, dass wir die für den Glauben an Jesus Christus gewinnen, wenn wir selbst nicht auf dem Fundament Jesus Christus stehen? Das können wir gar nicht erwarten. Wie können wir das erwarten, wenn wir selbst nicht gefestigt sind auf dem Fundament Jesus Christus? Wie wollen wir dann von der Welt erwarten, dass sie sich auf Jesus Christus zubewegt? Das wäre ein Trugschluss. Deshalb ist die Erweckung in der Gemeinde so wichtig. Deshalb ist die Arbeit in der Gemeinde wichtig. Und die Arbeit in der Gemeinde, die können wir in der Bibel nachlesen, was alles wichtig ist. Das ganze Buch ist voll, wie Gemeindearbeit funktioniert. Worum sollen wir also als Glieder am Leib Christi, worum sollen wir ringen? Was soll ich als Christ als erstes begehren? Nicht die Dinge der Welt. Das steht hier nicht drin. Du sollst im Gegenteil, du sollst nicht die Dinge der Welt begehren. Die umgarnen uns ja sowieso täglich und kreisen um uns herum und lenken uns ab. Es geht also nicht um die Anschauungen, die wir haben dürfen über die Welt, die Sichtweisen. Klar hat jeder eine Meinung. Die Bewertungen in der Welt, das ist nicht erste Priorität. Die Welt ist sündig, durch und durch. Wie sollte es denn Gott gefallen, wie sollte es Gott gefallen, wenn wir uns statt um uns, um ihn zu bemühen, wir uns nur um die Welt bemühen? Wie sollte das Gott gefallen, dass wir uns um die Welt bemühen und ihn an die zweite, dritte oder vierte Stelle rücken? Das kann doch wohl nicht sein. Unser höchstes Ziel ist, als Gemeindeglieder und als gerettete Christen, denen Verheißung versprochen worden ist, vielfältigerweise, unser erstes Bemühen ist, letztendlich uns für Gott einzusetzen. Das ist die Gemeinde auch, Gemeindearbeit. Das ist unser höchstes Ziel. Darum müssen wir uns bemühen. Und wir müssen Gott immer näher kennenlernen. Das geschieht hier. Hier geschieht es, Gott kennenzulernen. Natürlich auch zu Hause, wenn du zu Hause bist und die Bibel liest, das ist klar. Aber insgesamt in der Gemeinde als umschriebenes Vakuum, dort soll die Erkenntnis wachsen. Gott, Jesus Christus, näher kennenlernen. So wie es im Johannesevangelium in Kapitel 17, Vers 3 steht. Und damit ist das auch verbunden. Und das ewige Leben zu haben heißt, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, also Jesus Christus, Gott zu kennen. Den einzig wahren Gott, gibt es keinen anderen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, ist der zweite, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das einzig wahre. Und das bedeutet ewiges Leben. Das schreibt Johannes. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und damit nicht genug. In Versen 5 und 6 und weiter die Aufforderung zum Fleiß. Zum Fleiß. Zum Fleiß in der Erkenntnis. Zwei Ziele möchte uns Petrus sagen. Erstens, Gott immer näher kennenlernen, ihn erkennen, immer mehr. Und das Zweite, das klingt sogar jetzt ein bisschen komisch, das klingt sogar ein bisschen überheblich, wir sollen werden wie Gott. Wir sollen werden wie Gott. Denn wir sind ja laut dieser Aussage im 2. Petrusbrief Teilhaber an Gott. Teilhaber. Das heißt, dass unsere Zielrichtung soll sein, ich will werden wie Gott. Nicht in dem Sinne wie beim Sündenfall, sondern ich will die guten Sachen, die Gott mir hinlegt und die er mir aufträgt, die will ich annehmen im Herzen. Denn das ist gut für mich. Ich will anstreben, dass ich so werden will wie Jesus Christus. Ich werde es nie erreichen. Nie. Aber anstreben soll ich es. Das ist wichtig. Das ist meine Zielrichtung. Da muss ich hingehen. Kolosser schreibt: Da schreibt Paulus. In Kapitel 1, Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das ist die Aufforderung. Ihr sollt so werden. Ihr sollt das anstreben. In guter Absicht. Nicht wie der Teufel gesagt, dann werdet ihr sein wie Gott. So nicht. Wir müssen uns selbst immer wieder ein paar Fragen stellen. Kennen wir Gott? Kennen wir ihn genug? Wissen wir überhaupt, mit wem wir sprechen, wenn wir beten? Erkennen wir, dass Gott mitten unter uns ist, wenn wir uns als Christen treffen? Hier, jetzt. Auch außerhalb der Bibelstunden, außerhalb des Gottesdienstes, wenn wir uns treffen? Sind wir uns seiner Gemeinschaft bewusst? Sind wir absolut überzeugt von Gott und seiner Existenz? Im 1. Petrus schreibt er selbst, Petrus 1,13, da schreibt er: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Da schreibt er von der Gnade, die uns schon bereits zuteil geworden ist. Diese Erkenntnis müssen wir haben, um voranzukommen. Also erster Teil ist, Gott immer mehr kennenlernen, sich mit ihm beschäftigen, ihn kennenlernen wie einen Menschen, der uns an der Seite steht, immer mehr kennenlernen. Wenn du deine Frau kennengelernt hast, dann hast du sie noch nicht so ganz gekannt. Wenn du 2 Jahre verheiratet bist, kennst du besser. Wenn du 40 Jahre verheiratet bist, kennst du sie noch besser. Merkt ihr was, auf was drauf ankommt? Man lernt sich kennen und so ist es auch mit Gott. Wenn ich mich mit ihm nicht beschäftige, dann lerne ich ihn nicht kennen. Stellt euch mal vor, ihr seid verheiratet und seid immer voneinander getrennt. Wie willst du dann deine Frau kennenlernen oder die Frau ihren Mann? Das ist ja der Sinn der Ehe. Und so ist es auch mit Gott. Das ist eine Verbindung, die fest sein muss, wie eine Ehe. Nur dann kann man ihn erkennen, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Wenn er dich ausfüllt, wenn der Heilige Geist in dir wirkt und wenn du auch ja, das Bedürfnis hast, ihn kennenzulernen. Das Bedürfnis muss schon da sein. Das ist der erste Punkt, den Petrus hier anspricht. Gott kennenlernen. Immer mehr und immer mehr. Und die zweite Aufforderung, das fordert er weiterhin, wir sollen teilhaftig werden an der göttlichen Natur. Das ist ein schönes Wort. Das nimmt das ein bisschen weg, was wir am Anfang der Bibel lesen. Ihr werdet sein wie Gott. Nein, so nicht. Sondern wir sollen Teilhaber werden an der göttlichen Natur. Wir sollen sehen, wie ist Gott? Und das soll uns erfüllen. Ich möchte dahin kommen. Ich will dahin. Nicht, ich will so sein wie er, sondern ich will ja, dieser Natur erfassen, ergreifen, für mich in Anspruch nehmen. Und das ist schwer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nämlich ein großer Sünder, immer noch. Ich habe es noch nicht erfasst. Aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich tagtäglich und ich versage immer wieder aufs Neue. Aber es ist mir wichtig. Ich will es nicht loslassen. Es ist mir das Wichtigste. Auch wenn ich ständig versage. Es ist mir das Wichtigste. Und ich hoffe, dass Gott mich so weit bringt, dass er diese Barrieren, die ich selber aufbaue, dass er mir die wegnimmt. Dass er mir die Charakterzüge, die er hat, überstülpt und meine Charakterzüge wegnimmt. Das ist die zweite Aufforderung hier auch an die Christen und auch an euch. Dabei geht es nicht darum, dass meine Sünden vergeben sind. Das ist schon am Kreuz geschehen. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Das ist schon vorbei. Aber ich möchte vorangehen. Und das ist Petrus auch wichtig, was er hier schreibt. Vorankommen, vorangehen und dann Teilhaber werden an dieser Göttlichkeit, an dieser göttlichen Natur. Jetzt magst du sagen, ja, das ist toll, super, klasse. Aber wie sieht denn mein Leben aus? Ständig ist die Welt um uns, um mich feindlich. Wenn ich von Gott was erzähle, dann lachen die alle. Ich werde angefeindet. Der Depp, haben wir am Mittwoch gehört. Raka, Hohlkopf. Ja, sagt man zu mir dann. Wenn ich von meinem Glauben rede, nicht so schön, was einem dann unter Umständen widerfährt. Keiner versteht mich, ne? Gar nicht so toll. Und dann kommt noch eins hinzu. Ständig ertappe ich mich in meinen Gedanken, dass ich dieser sündigen Welt nachfolgen will. Und ich habe auch noch Spaß daran. Ständig ertappe ich mich, dass ich dieser sündigen Welt nachfolgen will und ich fühle mich ertappt. Und es macht mir sogar noch Freude. Wie soll ich dann das erreichen, was Gott von mir verlangt? Wie soll ich im Glauben wachsen? Wie soll ich in der Erkenntnis wachsen? Wie soll ich vorankommen? Wie soll ich Gott immer ähnlicher werden, wenn ich mich ständig wegbewege? Wenn meine Gedanken abschweifen in die Welt. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Und die Welt ist dann auch noch gegen uns, uns Christen. Und wir sind so schwach. So denken wir. Vielleicht hat Petrus am Anfang seines Glaubenslebens auch so gedacht. Hier lässt er das nicht zu. Das lässt er bei Christen nicht zu. Und das lässt auch Gott als Ausrede nicht zu. Das sind Ausreden. Das sind Ausreden. Ach, ich bin so schwach. Nein, erinnere dich, was du schon bekommen hast, was du bereits empfangen hast und zieh daraus deine Schlüsse und deine Stärke. Du bist privilegiert. Du hast etwas, was andere nicht haben. Du hast schon diese Perle. Die gehört dir schon. Die nimmt dir auch keiner mehr weg, fest verschlossen im Tresor bei Gott. Das lässt Petrus hier nicht zu. Diese Ausreden, nein. Denn wir wissen, dass wir in der Verfolgung stehen. Wir wissen, dass wir Not haben. Wir wissen, dass wir Leid erfahren in der Welt. Also wundere dich doch gar nicht. Es ist so. Zieh daraus deine Stärke, nämlich, dass du ein Herausgerufener bist. Vergleich dich mal mit der Welt. Die Welt wenn sie sündig bleibt und alle Menschen, die sündig bleiben, werden in die Hölle gehen. Ist dir das klar? Du nicht? Was für ein Vorteil. Unheimlich. Unheimlich, wie viele Menschen verloren gehen werden. Und du bist derjenige, trotz deiner Sündigkeit, dem das geschenkt worden ist. Also vergiss diese Ausreden. Vergiss die Ausreden. Du bist schon gestärkt. Alles, was du an Ausreden bringst, ist dein eigenes. Das möchtest du sagen, ja, zur Entschuldigung. Aber das lässt Petrus hier nicht gelten. Sondern er fordert auf, zu wachsen, Gott ähnlicher zu werden, göttliche Natur annehmen. Ja, wir sind sozusagen, blödes Wort, aber schön passt, Besserwisser im Glauben. Wir wissen es besser. Wir wissen es besser als die Welt. Da hat Besserwisser schon mal eine positive Auswirkung. Mit was Positivem behaftet. Besserwisser in Sachen Glauben. Wie befähigt mich jetzt diese Erkenntnis, ein Leben zu führen, was Gott immer gleicher wird, diese göttliche Natur anzustreben? Das schreibt Paulus hier. Zunächst mal, dass du erkennst, dass Gott dich aus dieser Welt rausgezogen hat. Schreibt er. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde der Welt herrscht. Du bist mit Gottes Hilfe dem Verderben entflohen. Das ist die erste Erkenntnis, die du haben darfst. Dieser Welt entflohen, mit Gottes Hilfe. Jeder von uns hatte ein Vorleben vor seinem Christsein. Und wir durften dann erfahren, wie verfallen wir der Welt waren. Welcher verfallenen Natur wir nachgegangen sind. Die Natur des sündigen Adams, die auch immer noch in uns schlummert. Wir haben uns, auch ich, selbst was vorgegaukelt. Ich bin ja schon rechtschaffen. Ein Mörder bin ich auch nicht. Wir haben das im Moment in der Bergpredigt. Hatten das vor kurzem. Ich habe ja noch nie so was Schlimmes getan. Das haben wir uns vorgegaukelt. Aber die Bibel legt andere Maßstäbe an. Du brauchst Jesus Christus, damit du gerettet bist. Du brauchst seine Hilfe. Du schaffst es nicht alleine aus. Und du kannst dir noch selber 10.000 Argumente selber einreden, die dich retten. Die retten dich am Ende nicht. Wir sind mit Gottes Hilfe dem Verderben entflohen. Weg. Rettung. Du warst verloren in deinem Leben. Und dann hat Gott was ganz Tolles gemacht. Er hat in dein Leben eingegriffen. Brutal. Radikal. Eingegriffen. Indem er dich auf irgendeine Weise mit sich selbst bekannt gemacht hat. Jeder hat eine andere Geschichte. Ich kenne meine. Ich kenne einige von euch. Ich kenne nicht alle. Aber Gott hat auf vielfältige Weise in die Menschen eingegriffen, die er retten will. Brutal, ohne zu fragen, weil er es wollte. Und damit hat er dir die Augen geöffnet. Bing. Und jetzt hast du plötzlich erkannt, was war ich denn für ein Dummkopf vorher, indem ich das alles abgetan habe. Die Augen sind mir aufgegangen. sodass ich Jesus Christus kennenlernen durfte, von dem wir ja gehört haben, dass wir ihn immer mehr kennenlernen müssen und damit auch Gott kennen. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aus. Und vorher wollte ich nichts von ihm wissen. Ja, getauft, klar. Familie. Gehst in die Kirche am Sonntag. Sobald meine Mutter dann mich losgelassen musste, weil ich irgendwo anders hingegangen war, Christ sein, katholisch, alles vergessen. War mir egal. Aber dann hat Gott eingegriffen und hat gesagt, Mensch, ich bringe dir jemand an die Seite, der wird dir mal die Augen öffnen. Dazu benutze ich Menschen, der dir erzählt von Gott und der dich darauf hinweist. Und das ist vielleicht auch eine lange Tour, wo man dann vielleicht am Anfang das noch nicht so erkennt, aber dann irgendwann erkennt man es. Aber Gott hat in vielfältiger Weise auf uns eingewirkt. Und wir durften sehen und immer mehr sehen und immer mehr verstehen, was er für uns getan hat. Und das ist uns, und das schreibt er ja hier, das oder soll uns das Wertvollste sein. Der kostbare Glauben, das Wertvollste. Erkennen wir doch endlich mal, was für ein Privileg wir haben. Und dann wird daraus auch Stärke entstehen. Kraft. Göttliche Kraft. Dass wir sagen, Mensch, was will mir die Welt denn anhaben? Selbst wenn sie mir den Kopf runterschlägt, habe ich trotzdem das fest. Es muss mir kostbar und wertvoll sein, wie diese Perle. Denn es war ja Gott auch wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn weggegeben hat. Ihm entrissen worden ist, freiwillig entrissen wurde und Mensch geworden ist. Glaubt ihr denn nicht, das hat Gott ja traurig gemacht, als Jesus am Kreuz hing? Das hat ihn total traurig gemacht. Er war sein Vater und da hängt der Sohn. Und damit verblasst alles andere, was in der Welt ist. Alles andere. Es hat nur einen begrenzten Umfang und es hat nur eine begrenzte Dauer. Aber das andere ist ewig. Nach der Erkenntnis, ja, wo du erkennst, was war mein bisheriges Leben und was habe ich jetzt neu bekommen? Welches Geschenk habe ich bekommen? Da muss sich etwas ändern. Da muss ich diese Göttlichkeit anstreben, diese göttliche Natur. Gott sagt mir, pass auf Mensch, um diese Dinge, dass du gerettet bist, da brauchst du dich nicht mehr zu kümmern, denn du bist ja Christ. Kümmere dich nimmer drum. Das habe ich ja schon getan. Deine Sorgen, die du in der Welt hast, die nimm ganz weg. Ich verheiße dir Güter des Glaubens. Ich verheiße dir Güter des Glaubens. Mensch, mach dir das bewusst. Güter des Glaubens, was ist das? Beispiel. Ich vergebe dir, sagt Gott, dein ganzes bisheriges, sündiges Leben. Erstens. Ich liebe dich, Mensch, so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt habe, um deine Schuld zu begleichen. Das hat er getan, weil auch er, der Sohn, dich liebt. Das hat er sogar freiwillig getan. Ich musste ihn nicht zwingen. Er hat es freiwillig im Ratschluss unter uns dreien, Vater, Sohn und Heiliger Geist, beschlossen. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Und auch wenn du nicht vollkommen wirst, Mensch, in meinen Augen, so sagt Gott, dann liebe ich dich trotzdem darüber hinaus. und bin dir gnädig und barmherzig immer wieder aufs Neue, wenn du zu mir kommst. Meine Barmherzigkeit, sagt Gott, ist so groß, dass du immer wieder kommen kannst, wenn du versagt hast. Und ich gebe dir die Vollmacht, Gottes Kind zu sein, indem du von Neuem geboren wirst. Und zwar nicht zu einem vergänglichen Leben, das hast du. Das vergängliche Leben hast du schon. Zu einem unvergänglichen Leben. Du bist eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, so wie es in der Bibel steht. Und nun, Mensch, sagt Gott, dir und mir, mach dich auf und folge mir nach. Werde immer mehr göttliche Natur. Folge nicht mehr der Welt. Werde mir ähnlicher und werde der Welt unähnlicher. Wenn wir in diesem Geschenk leben, so kann uns die Welt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes gestohlen bleiben. Wir erachten sie für nichts. So wie Paulus schreibt, ich erachte sie für Dreck. Alles erachte ich, was ich bisher hatte, für Dreck. Wir erachten Gottes Geschenk als viel wertvoller, als das kostbarste aller Dinge, so wie es Petrus am Anfang geschrieben hat. Den gleichen kostbaren Glauben. Und darin sollen wir befähigt werden, vieles, vieles zu ertragen, was in der Welt ist. Kummer und Leid und Sorgen. Dazu sind wir befähigt. Hab keine Ausreden mehr, dass du das nicht schaffst. Du schaffst es. Mit Gottes Hilfe. Wende dich ihm zu. Wende dich von der Welt ab und wende dich ihm zu und dann schaffst du das. Und am Ende wirst du, so wie Paulus schreibt, den guten Lauf gelaufen sein. Den guten Kampf gekämpft haben. Trotz allen Versagens, denn das nimmt Gott dir weg. Da ist er barmherzig und gnädig. Aber die Bemühungen bleiben uns. Erkenntnis zu haben, das Erste, Gott immer mehr kennenzulernen und zweitens, diese göttliche Natur anzustreben. Das obliegt uns, dazu fordert uns Petrus hier auf. Und das sollen wir tun und das wollen wir tun. Und das Ganze geschieht vor allen Dingen zunächst mal, indem wir uns um die Gemeinde kümmern. Und dann Außenwirkung natürlich erzielen, indem wir von unserem Glauben sprechen. Das ist richtig. Und Menschen gewinnen für Gott. Aber seid ihr des Fundamentes bewusst. Das Fundament ist Jesus Christus. Und wir sind Glieder am Leib. Und er ist das Haupt. Und wenn wir das bedenken, dann ertragen wir das auch, was über uns hereinbricht und über uns reinstürzt. Und ich kann euch sagen, wenn ich in die Welt schaue, da sind wir noch gut dran. Das wisst ihr auch. Da geht es uns wirklich gut. Trotz aller Schwierigkeiten, die ein jeder Einzelne hat, wir wissen das. Soweit die Predigt. Amen.